ARD. Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Es gibt ja eine Analyse, die sagt, die konservative Partei hat nicht einen einzigen Sitz, wo sie zu 100% davon ausgehen kann, dass sie den gewinnt.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Korrespondenten in London mit Franziska Hoppen.
Hallo.
Sven Lohmann.
Hallo.
Mein Name ist Christoph Prössl. Die Angst geht um in Großbritannien, zumindest bei den konservativen Abgeordneten, kurz vor den Wahlen am 4. Juli. Denn sie müssen befürchten, massiv zu verlieren gegenüber Labour, die in den Umfragen im Moment sehr weit vorne liegen. Und das war wunderbar zu hören, dass die Angst gerade umgeht bei Grant Shapps, dem Verteidigungsminister, dem Konservativen, der in einem Interview so ein bisschen ausgemalt hat, dass man ja schon noch eine funktionierende Opposition braucht und so nur Labour kontrollieren kann. Wir hören mal rein.
The country doesn't function well when you get majorities the size of Blair's or even bigger. And we would say there are a lot of very good hardworking MPs who can hold the government of the day to account.
Ja, also es braucht schon eine größere Opposition, die die Regierung kontrolliert und die sollte vielleicht ein bisschen größer sein als zum Beispiel zur Zeit von Tony Blair, der ja auch mit einem unfassbaren Sieg ins Unterhaus einziehen konnte. Ich habe nochmal nachgeschaut, 418 Abgeordnete damals von 659 konnte Labour 1997 gewinnen. Und wenn wir uns jetzt die Umfragen anschauen, YouGov vom 11. Juni, dann sind dort 422 Abgeordnete wahrscheinlich, die für Labour ins Unterhaus einziehen können. Wir gucken mal auf die Zahl der Konservativen, 140 sagt diese Berechnung, das ist ein Minus von 225. Naja, und das hat Auswirkungen auf diesen Wahlkampf, der jetzt geführt wird mit, ja, was ist denn teurer, eine Tory-Regierung, eine Labour-Regierung? Da wird gegenseitig sich vorgeworfen, wie viel das denn kosten würde, wenn die anderen gewinnen, dass die Leute das doch bei ihrer Wahlentscheidung berücksichtigen mussten. Wir kennen eigentlich nur noch ein Thema im Studio London und arbeiten uns daran ab, die Wahlen in allen Facetten, in allen möglichen Themen. Franziska, du warst unterwegs in Schottland und hast dir dort Wahlkreise angeschaut. Warum? Gibt einen guten Grund dafür.
Es sieht so aus, dass nach dem Erdrutschsieg der SNP 2015 bei der General Election, da haben sie fast alle schottischen Sitze in Westminster abgeräumt. Seitdem haben sie auch immer wieder die Mehrheiten bekommen. Jetzt sieht es so aus, dass Labour einen großen Swing erleben wird. Und in Edinburgh gibt es mindestens 3 Wahlkreise, in denen es auch sehr eng wird. Und ich war in 2 von denen unterwegs.
Ich habe da auch nochmal nachgeguckt, hier in der YouGov-Umfrage. Die haben gehabt insgesamt 48 Sitze im Unterhaus. Und die Berechnungen sagen, die könnten auf 17 runterbrechen.
Labour könnte bis zu 30 von insgesamt 57 Sitzen bekommen und das ist für die SNP wahnsinnig bitter.
Ja, wie kommt es dazu?
Es kommt darauf an, wen man fragt. Ich war mit Scott Arthur unterwegs in einem der Wahlkreise in Edinburgh im Nordwesten. Das ist der Labour-Kandidat. Und er sagt, die SNP hat sich viel zu sehr auf die Unabhängigkeit Schottlands eingeschossen. Und das war tatsächlich auch 2014, 2015 ein Riesenthema. Mittlerweile sei es das aber nicht mehr. Es gäbe viel drängendere Probleme für die Menschen. Und zwar ganz einfache Probleme. Die Cost of Living Crisis, also die teuren Preise in den Geschäften, die teuren Preise für Wasser, Gas und Strom. Die seien unzufrieden mit der NHS, mit dem Nationalen Gesundheitsdienst und unzufrieden mit dem Zustand der Schulen. Und die SNP war damals 2015 angetreten mit dem großen Versprechen, sie werde alles anders machen und alles besser machen, nachdem eben Labour so lange in Schottland regiert hatte. Und jetzt hat sich aber laut Scott Arthur herausgestellt, dass sie es eigentlich höchstens nur noch schlimmer gemacht haben und eben diese Probleme nicht ansprechen. Und tatsächlich spiegelt sich das auch mit dem wider, was mir dann die Leute auf der Straße erzählt haben, dass sie das Gefühl haben, die SNP ist in sich zu sehr zerstritten, es gibt zu viele Richtungsstreits, sie ist zu fokussiert auf den schottischen Nationalismus und adressiert die ganz normalen Probleme der Leute nicht.
Aber die hatten ja auch einen handfesten Finanzskandal an der Backe, der glaube ich...
Und den natürlich auch, das ist auch hängen geblieben bei den Leuten, die Veruntreuung von Geldern, die dort vorgeworfen wird, das wird gerade noch untersucht. Und trotzdem, wenn du die Menschen auf der Straße fragst, keiner sagt... sie sind absolut für Labour, sondern sie sagen eher, it's the lesser of two evils. Also auch für Labour ist die Begeisterung nicht besonders groß. Labour wird wiederum vorgeworfen, dass sie eigentlich nur eine Version von Tory Light sind. Man weiß ja nicht genau, wofür sie eigentlich stehen und wofür eigentlich Keir Starmer steht. Und Labour ist eben im Großen und Ganzen eine englische Partei, deren Führung in England sitzt und nicht in Schottland. Mhm. Und auch da haben die Menschen Bedenken, dass die speziellen schottischen Interessen nicht so gut vertreten werden können.
Aber dieses Motiv, diese Melodie, die schlechtere von zwei Alternativen, die zieht sich ja so ein bisschen durch. Die hört man, glaube ich, auch in England oft, ne? Wenn es darum geht, machen die Konservativen das Rennen oder macht Labour das Rennen, da fehlt dieser Aufbruch, den man vielleicht noch von Blair im Kopf hat, wo die Leute ja doch mit Begeisterung Labour wählen konnten.
Man hat das Gefühl, es ist insgesamt ein wahnsinniger Vertrauensverlust in die Politiker als solches.
Ja, ja. Jetzt warst du ja im Haustürwahlkampf, das ist ja ein total wichtiger Baustein des Wahlkampfes in Großbritannien. Was hast du erlebt?
Also die Zeit war vielleicht nicht ganz so gut gewählt von Scott Arthur. Wir waren an einem Freitagnachmittag unterwegs und es waren sehr, sehr wenig Leute zu Hause, wahrscheinlich weil sie gearbeitet haben. Ich habe allerdings einen Swing Voter tatsächlich getroffen, einen jungen Mann in der Nachbarschaft, in der wir unterwegs waren. Der sagte, er hat das letzte Mal die Tories gewählt, aber das könnte er jetzt natürlich nicht mehr mit gutem Gewissen tun. Und er kann auch die SNP nicht wählen, weil er ist kein Nationalist und deshalb gibt er jetzt Labour die Stimme. Er will einfach mal eine ganz normale Partei haben, that can deliver, also eine Partei, die einfach mal ihre Versprechen einhält. Und ansonsten waren noch ein paar ältere Menschen dabei, die waren so desillusioniert, die haben gesagt, sie gehen eigentlich gar nicht mehr wählen. Also das war eher traurig.
Ja, ja. Und du warst aber auch mit der SNP unterwegs, oder?
Ich war mit Deirdre Brock unterwegs. Die hat aktuell einen Sitz in Westminster und möchte den verteidigen, aber auch für sie kann es sehr knapp werden. Und von ihr habe ich auch dieses Argument gehört, wir brauchen immerhin eine starke Opposition in Westminster. Also selbst wenn jeder einzelne der 5 Millionen Schotten für die SNP stimmen würde, dann wären es ja immer noch nur 57 Sitze, die sie in Westminster von 650 bekommen. Also die werden nie genug Stimmen haben, um es tatsächlich zur Regierung zu schaffen. Und sie sagt aber, die Leute sollten uns trotzdem wählen, damit wir dafür sorgen können, dass eine Labour-Regierung sich links orientiert und nicht noch weiter nach rechts abdriftet.
Ja, das Interessante ist ja, dass das alles jetzt wahrscheinlich dann Sitze sind, die eigentlich bis vor 2 Jahren, wo man davon ausgehen musste, die bleiben bei der SNP. Jetzt diese Bewegung hin zu Labour und das sorgt dafür, dass Labour wahrscheinlich diese fulminante Mehrheit bekommt und noch nicht mal einen Koalitionspartner braucht. Ne?
Und mein Eindruck im Wahlkampf war auch, Labour tritt gar nicht großartig mit vielen inhaltlichen Punkten auf, sondern dass der Wahlspruch ist, vote for change. Ja. Also wir hatten jetzt 14 Jahre Tories, wir hatten mehr als 10 Jahre die SNP. Mit uns könnt ihr jetzt eine Veränderung erleben. Und das reicht im Grunde auch schon.
Und dann fragt man sich natürlich, welche Veränderung. Wenn man die beiden Wahlprogramme nebeneinander liegt, dann sind die ja schon sehr ähnlich. Ne? Also es ist irgendwie Vote for Change, aber wahrscheinlich nur ein Personalwechsel, oder?
Und die SNP hält aber weiter an ihrer Unabhängigkeit fest. Die sagt, das ist durchaus noch für einige Menschen Thema in den Umfragen, je nachdem, wo man guckt, zwischen 40% und 50% der Schotten wollen weiter die Unabhängigkeit. Und die sagen, all das, was die Menschen sich wünschen, also günstigere Preise und bessere Schulen, das kriegen wir eigentlich nur, wenn wir die Unabhängigkeit für uns durchdrücken. Und ihr schlagendes Argument ist auch, wir sind die einzige Partei, die den Brexit ansprechen. Die Mehrheit der Schotten hatte ja gegen den Brexit gestimmt und Labour erwähnt es auch nicht wirklich. Mhm. Und die SNP will sich dafür einsetzen, dass Schottland wieder ein Teil der EU wird, dass Schottland einen eigenen Platz am Tisch der NATO und am Tisch der UN bekommt, sich wieder für die eigenen sicherheitspolitischen Interessen einsetzen kann, die nicht ohne sind. Unfern von Glasgow ist zum Beispiel Trident, also das Nuklearprogramm Großbritanniens, die U-Boote, die mit nuklearen Sprengköpfen beladen sind. Da besteht wohl bei einigen Schotten die Angst, dass Moskau auch mal die Raketen auf Glasgow richten könnte. Und die haben das Gefühl, dass sie einfach nicht genug Verhandlungsbasis durch UK haben, sondern selbst als Schottland mit am Tisch sitzen müssten.
Ja, schauen wir mal ein bisschen südlicher in England. Ja, da geht es auch hoch her, kann man sagen. Sven, du warst im Wahlkreis unterwegs von Jacob Rees-Mogg. Wir erinnern uns, das ist der Politiker, der ja eigentlich immer sehr geschliffen, sehr altmodisch in seinen Statements Politik macht, auch auffällt durch entsprechende, wir würden vielleicht sagen, sehr klassische englische Kleidung. Mhm. Man könnte auch sagen, Minister fürs 19. Jahrhundert, wie er manchmal bezeichnet wird. Warum hast du dir seinen Wahlkreis und das Gespräch mit ihm ausgesucht?
Also Jacob Rees-Mogg ist ja eine total interessante Figur, weil er einer derjenigen war, die absolut für den Brexit eingestanden haben. Ist ein Gefolgsmann von Boris Johnson auch. Eher einer, der für den richtig harten Brexit ist, hat ja den Vorschlag gemacht, alle EU-Gesetze, die es noch in Großbritannien gibt, die müsste man irgendwie streichen und ersetzen, ist ein glühender Verfechter. Und was wir ja erlebt haben, ist, dass die Briten bei der letzten Wahl 2019 gesagt haben, der Brexit soll jetzt vollzogen werden und haben sozusagen Boris Johnson und seiner Gruppe den Auftrag gegeben, das zu vollziehen. Manche haben gesagt, Boris Johnson steht für den Brexit, aber die Mannschaft, die er in dem Kabinett um sich herum hat, die sind eigentlich nicht kompetent. So. Und was ich spannend fand anhand von Jacob Rees-Mogg ist einmal, dass er dieser Brexiteer ist. Er ist sozusagen das Gesicht, wofür die Briten beim letzten Mal gewählt haben. Er ist jemand, der seit 2010 seinen Wahlkreis immer gewonnen hat. Also ist sozusagen eine kleine Hochburg der Konservativen. Und wie ist die Stimmung jetzt, 5 Jahre danach? Und ich war auch mit ihm bei diesem klassischen Wahlkampf. Jacob Rees-Mogg in seinem Anzug geht an Türen und klopft. Die Leute machen auf und es ist ein klares Stimmungsbild, dass ihm keine großen Sympathien mehr entgegenkommen. Es okay. gab Leute, die haben auch gesagt, Herr Rees-Mogg, vielen Dank, ich mache jetzt hier die Tür zu. Und dann stand er da. Ja. Es gab andere, die ihn quasi herausgefordert haben und gesagt haben, was habt ihr denn gemacht in den letzten Jahren? Ihr habt so viel versprochen und nichts ist eingetreten.
Ja.
Und es gab aber auch Leute, die sich das in britischer Höflichkeit angehört haben und dann aber gesagt haben, vielen Dank, ich mache mir Gedanken, schön, dass Sie da waren, auf Wiedersehen. In diesem Wahlkreis war die Stimmung, wir brauchen Change. Und was ich total interessant finde, ist, es ist ja der Slogan von Labour. Mhm. Was nicht ganz klar ist, was war eigentlich zuerst da? Mhm. Haben die Leute den Gedanken, wir brauchen Wandel, Change, und Labour hat sozusagen dieses Gefühl aufgenommen und das zum Slogan gemacht? Oder Labour hat gesagt, wir brauchen Change, das ist unser Slogan, und es tröpfelt ein bei den Leuten. Weil wie oft ich dieses Wort gehört habe, wir brauchen Change, das war schon sehr interessant und bezeichnend. Und selbst also in diesem Wahlkreis von Jacob Rees-Mogg ist ein Gefühl da, die Tories hatten ihre Chance, sie haben uns sehr viel versprochen, das Land ist aber in einem schlechten, manche sagen sogar katastrophalen Zustand und wir können jetzt nicht so weitermachen. Mhm. Das heißt nicht, dass automatisch alle sagen, juhu, wir wählen Labour. Da gibt es relativ viele, die sagen, ich weiß noch nicht, wen ich wähle, aber ich wähle nicht die Konservativen. Ja. Und ich glaube, das ist auch die Stimmung, die wir hier in Großbritannien insgesamt haben. Die Konservativen haben ihre Zeit gehabt. Die Leute möchten sie nicht mehr haben.
Ja.
Und jetzt mal gucken, wer eine Alternative anbietet. Und das ist ja nach den Umfragen seit einiger Zeit die Labour-Partei.
Ja, ich finde das auch so spannend, weil jetzt muss also so ein etablierter Politiker wie Jacob Rees-Mogg fürchten, nicht reingewählt zu werden. Jeremy Hunt, der Finanzminister, kämpft auch hart in Surrey, südlich von London, um den Wiedereinzug. Das hat es so noch nicht gegeben, dass ein Finanzminister so bangen muss, wieder reingewählt zu werden. Und seit geraumer Zeit macht ein Modell hier in der politischen Debatte die Runde. Das ist Kanada 1993. Ich musste auch erstmal nachblättern, was das denn bitteschön ist. Damals wurde die konservative Partei bei diesen Wahlen aus verschiedenen Gründen 1993 in Kanada nahezu ausgelöscht. Also von der Partei, die den Premierminister gestellt hat, dann schlussendlich zu nur noch 2 Sitzen im Parlament. Und das ist so dieses Horrorszenario, was jetzt entworfen wird. Und das zeigt so ein bisschen, wo wir stehen.
Ja, und es ist ja vor allem vor dem Hintergrund schon hochspannend, weil bei der letzten Wahl ja die konservative Partei haushoch gewonnen hat. Und es war ja damals die Einschätzung, ach, die haben so die Mehrheit hinter sich, die werden in den nächsten 10 Jahren durchregieren.
Mhm.
Und nun haben wir ja aber tatsächlich eine komplett andere Situation, weil natürlich die Politik, die gemacht worden ist, nicht zu einer Verbesserung in Großbritannien und in dem Vereinigten Königreich geführt hat, sondern die Menschen merken einfach, vieles läuft hier nicht gut. Ob das nun das Gesundheitssystem ist, fängt an auch bei den Schlaglöchern, du musst nach draußen treten und fällst irgendwie in ein Loch rein. Die Lebenskostenkrise ist da und vieles, vieles mehr. Und es ist dann auch ein Verständnis bei den Briten da zu sagen, okay, diese konservative Partei hat uns regiert und am Ende ist gerade hier nichts bei rumgekommen. Ja. So, und da brauchen wir etwas anderes jetzt. Und es gibt ja eine Analyse, die sagt, die konservative Partei hat nicht einen einzigen Sitz, wo sie zu 100% davon ausgehen kann, dass sie den gewinnt. Das heißt, selbst etablierte Sitze sind am Wackeln oder zumindest nicht so, dass man da mit einer 100%igen Gewissheit sagen kann, dort gewinnen sie. Und das gab es in der Vergangenheit. Ja. Also auch das ist ein weiterer Beleg dafür, dass sich die Stimmung sehr gegen die konservative Partei gewandelt hat.
Ja.
Und was ja auch interessant ist, es war ja eine Regierung, die auch durch Populismus wirken wollte. Viel versprochen, viele Sprüche, am Ende aber nichts gehalten. So. Und wenn wir jetzt auch vor dem Hintergrund der Europawahl, wo ja rechte Parteien gewonnen haben, zentrale Parteien, dann haben wir hier gerade einen anderen Trend, nämlich, dass die Briten irgendwie diesen Populismus entlarvt haben oder zumindest irgendwie spüren, dass er nichts gebracht hat, außer vielen Sprüchen nichts erreicht. Also haben wir hier in Großbritannien einen gegenläufigen Trend, der ja auch ganz interessant ist.
Und was man auch ganz viel von den Wählerinnen und Wählern hört, ist, dass sie taktisch wählen. Also sie wählen jetzt die Tories raus. Sie wählen Labour, weil sie genau wissen, dass damit die Chancen größer sind, dass sie die Mehrheit bekommen und die Tories aus der Regierung rausfliegen, obwohl sie vielleicht lieber die Grünen wählen würden oder die SNP.
Und dann haben wir noch Reform UK, haben wir darüber gesprochen in der letzten Woche mit Nigel Farage, der sich an die Spitze jetzt gestellt hat und in Clacton on Sea kandidiert. Du warst ja gerade erst bei einer Pressekonferenz für die ausländische Presse mit David Cameron. Das ist ja auch eine total spannende Figur, weil das der Mann ist, der das Referendum, Brexit-Referendum 2016 ausgelöst hat, seit Jahren als Spitzenpolitiker in der Politik aktiv ist. Wie redet der eigentlich im Moment über die Situation der Konservativen? Ist der sich, hast du das Gefühl, dass der sich bewusst ist dieser sehr ernsten Lage?
Also er hat es vorhin sehr an sich abperlen lassen. Er sagt, er versteht die Frustration ein Stück weit, aber hat dann sofort all die Dinge aufgezählt, die die Tories angeblich erreicht haben. So, sie haben die Inflation runtergebracht zum Beispiel und sie gehen ja auch ganz hart gegen die Migranten vor. Und er hat sich sehr selbstbewusst gegeben und gesagt, er geht davon aus, dass am 4. Juli Rishi Sunak Premier bleibt und er auch der Foreign Secretary.
Ja.
Es gibt ein interessantes Phänomen, wenn man mit Briten spricht und das sagt, dass es konservative Wähler gibt, die, wenn sie gefragt werden, schüchtern sind, shy voters, shy conservatives, im Prinzip also eigentlich konservativ wählen, es nur nicht kundtun.
Ja.
Und das ist auch immer so die Unbekannte, die viele auch in Großbritannien haben, wenn sie sagen, ja, wir haben jetzt diese Umfragewerte und die sagen einen klaren Sieg von Labour voraus. Aber wir haben es in der Vergangenheit auch schon erlebt, dass diese Umfragen am Wahlabend nicht so eingetreten sind, wie vorausgesagt. Und möglicherweise hoffen natürlich die Konservativen noch darauf, dass sie doch noch eine stärkere Basis haben von Leuten, die jetzt öffentlich nicht sagen oder wenn sie gefragt werden, dass sie konservativ wählen, weil es einfach jetzt gerade nicht on vogue ist, die dann aber, wenn sie in der Wahlurne stehen, vielleicht mit dem Stift zucken und dann doch nochmal bei den Tories das Kreuz machen. Und was sie natürlich auch immer tun müssen, sie müssen ja eine gewisse Form von Optimismus ausstrahlen. Also Grant Shapps, den du vorhin eingespielt hast, der ist ja bisher noch die Ausnahme. Im Moment ist ja noch die Attitüde zu sagen, wir haben noch Zeit und wir haben, wir wollen auch die Wählerinnen und Wähler noch überzeugen und wir müssen halt einfach nochmal unsere Bilanz präsentieren und dann wird auch jeder merken, dass es gar nicht so schlecht war. Aber das ist sozusagen die einzige Hoffnung, die sie im Moment noch haben. Und David Cameron gehört dazu, der muss den großen Optimismus ausstrahlen, denn wenn er sagt, es ist schon gelaufen, dann haben natürlich auch alle die schüchternen Konservativen ein Motiv zu sagen, ja, wenn es gelaufen ist, dann kann ich ja vielleicht doch bei Labour das Kreuz machen und das wollen sie natürlich nicht.
Es sind ja jetzt die Tage, in denen die Parteiprogramme auch vorgestellt werden. Viele Seiten, bunt illustriert. Ich habe gelernt, also über 40 Bilder im Parteiprogramm beispielsweise von Keir Starmer, von Labour. Wie nehmt ihr eigentlich diesen Wahlkampf wahr? Also wie viele Argumente sind da eigentlich noch drin? Oder wie viel Gefühl, dass jetzt einfach nach 14 Jahren und all dieser wackeligen Straße, über die dieses Land fahren musste, klar ist, brauche ich nicht mehr ins Programm gucken, wir brauchen jetzt einfach nur eine andere Regierung.
Also es sind so zwei Sachen, die ich beobachte, und das ist, dass es ja hier so das Ansinnen gibt, jeden Tag ist Rishi Sunak unterwegs, macht zwei oder drei Besuche und macht Wahlkampf, tritt auf, trifft Menschen, geht in Firmen und wie auch immer. Das Gleiche auch mit Starmer. Und jeden Tag gibt es irgendwie eine neue Ankündigung von irgendeiner Politik. Und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass ein Großteil der Briten das aufsaugen kann und das verarbeiten kann und das verstehen kann. Und ich denke immer, da wird so viel quasi nach draußen geblasen und das kann gar keiner so richtig aufnehmen. Vielleicht auch, weil die Grundvision fehlt. Also ein Plan, den jeder versteht, wo du dann auch darunter subsumieren kannst, andere Politikteile, wie du vielleicht mit dem Gesundheitssystem umgehst, wie du Steuern erheben willst, willst du sie senken, wie wirst du das Geld später ausgeben. Und so geht man sehr in die kleinen Details und ich glaube, manchmal verlieren sich die Leute da auch. Und das Zweite ist, dass wir es mit zwei Kandidaten zu tun haben, die auch nicht so richtig verfangen. Rishi Sunak ist sehr bemüht, sehr auf Lockerheit bedacht, aber wenn immer er irgendwo hingeht, hat man das Gefühl, der spielt was. Und der kriegt keine Verbindung zu den Menschen. Egal, was er tut, auch die Art und Weise, wie er mit ihnen redet, er schafft es nicht, eine Verbindung aufzubauen. Und das ist, glaube ich, sein größtes Manko, dass die Leute nicht sagen, ach, guck mal, der versteht mich oder der versteht das Problem, das ich habe. Der ist kompetent, das, was ich als Problem sehe, zu lösen. Und Keir Starmer hat, glaube ich, sehr darunter gelitten, dass er nicht den ganz großen Bekanntheitsgrad hat, ist natürlich auch Parteichef geworden in einer Zeit, wo die Pandemie in Großbritannien das wichtigste Thema war, immer sehr fokussiert auf die Regierung und was gibt es jetzt für Maßnahmen. Die Opposition hat da wenig eine Rolle gespielt. Und dass man ihn als Person, der nicht sehr charismatisch ist, manche bezeichnen ihn als Politikroboter oder als sehr steif, also nicht sehr nett und charmant, wenn man das hört, die nicht richtig greifen können. Wobei ich auch wahrnehme, dass er in diesem Wahlkampf eine Entwicklung vollzieht. Dass er es besser schafft, eine Verbindung zu den Menschen aufzubauen und ihren Problemen. Und dass er es vielleicht auch bis zum Wahltag schafft, noch eine größere Bekanntheit zu erlangen und die Leute noch ein bisschen besser verstehen, wofür er steht. Aber eigentlich haben wir hier zwei Kandidaten, wo man nicht sagen kann, ah, das ist eine herausragende Figur und an der halten sich die Briten fest.
Ja.
Ich teile das Gefühl dieser Reizüberflutung mit Wahlversprechen. Gerade bei den Tories grenzt das für mich manchmal so an blinden Aktionismus. Ich kann das auch teilweise gar nicht ernst nehmen. Man fragt sich, wie wollt ihr das denn finanzieren? Wie soll denn der Sozialstaat noch funktionieren, wenn ihr jetzt die Steuern irgendwie noch weiter einkürzt? Und es hat so ein bisschen was von Marktschreiern.
Ja, ja. Aber ist die Frage, wie das bei den Menschen ankommt nach so einer Periode, in der so viel versprochen ist in den vergangenen Jahren und ja, vieles auch nicht eingehalten werden konnte. Vielleicht noch als letztes, Rees-Mogg, wie ist der in der Begegnung? Es ist ja ein sehr, sehr besonderer Mann. Es ist ja eine Erscheinung.
Es war ja eine schöne Formulierung, Minister aus dem 19. Jahrhundert, weil er ja sehr irgendwie für dieses britische Bild steht, aus dem 19. Jahrhundert. Ne? Ein sehr edler Mensch, ein sehr extrem konservativer Mensch mit sehr konservativen Vorstellungen, der, glaube ich, auch noch, der ja auch dieses Global Britain so nach vorne gehoben hat. Ja. Also gerne noch an die Zeit auch denkt und auch Großbritannien dahin zurückführen möchte, als Großbritannien noch eine global große Rolle gespielt hat. Ja. Als die Briten was waren auf diesem Planeten. Er ist aber ein ausgesprochen höflicher Mensch. Sehr zuvorkommt, sehr britisch, hat auch eine gewisse Form von Humor, fordert dich auch heraus, humorvoll zu sein. Also ich habe keinen getroffen, der sozusagen von oben herab kam oder eine gewisse Arroganz ausgestrahlt hat, sondern jemand, der mit einer großen Höflichkeit diskutieren wollte, der auch es mag, in Debatten einzutreten, also der das auch mochte, wenn man ihn an der Haustür irgendwie herausgefordert hat und wollte, dass er seinen Punkt machen kann, der auch auf die Leute zugegangen ist. Und es war ein Bild, das fand ich sehr bemerkenswert. Jacob Rees-Mogg, man muss sich vorstellen, in einem Zweireiheranzug, Nadelstreifen, Und wir waren kurz in einem Gebiet, wo Menschen waren, denen es ganz offensichtlich nicht sehr gut geht, die nicht gut gekleidet waren und wo man auch gemerkt hat, da ist nicht viel Geld zu Hause.
Ja.
Wo man ja eigentlich sagen könnte, okay, da ist vielleicht Jacob Rees-Mogg nicht so interessiert und macht einen Bogen drum.
Mhm.
Aber er ist auf diese Menschen zu und hat sich ihnen genauso gewidmet wie allen anderen auch. Mhm. Natürlich ist Wahlkampf und jede Stimme zählt und er muss das auch tun. Aber es passt eigentlich nicht so zu seinem Antlitz und er hat es trotzdem gemacht, weil ich auch glaube, dass er an der Stelle extrem britisch ist und seine Höflichkeit einfach auch sagt, ich setze mich mit jedem auseinander und es gehört einfach auch dazu.
Mhm. Damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen unseres Podcastes. Ihr könnt uns schreiben, Sie können uns schreiben unter podcast.london@ndr.de, podcast.london@ndr.de. Wir freuen uns über Kritik, Anregungen, Hinweise und damit verabschieden wir uns bis nächste Woche. Tschüss, sagen Sven Lohmann.
Tschüss.
Franziska Hoppen.
Ciao.
Und Christoph Prössl. Bis bald.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD Tagesthemen und zusammen mit meiner amerikanischen Frau Jiffer, Host des Podcasts Amerika, wir müssen reden. Und da gibt's eine Menge zu besprechen in diesem Superwahljahr. Wir sagen euch zum Beispiel, was dahinter steckt, wenn Donald Trump über die NATO-Länder in Europa herzieht oder warum er jetzt goldene Turnschuhe rausbringt. Und warum selbst Talkmaster Jon Stewart Witze über das Alter von Joe Biden macht. Ihr lernt bei uns viel über das politische System Amerikas und wir lachen auch gerne über die vielen kulturellen und sprachlichen Unterschiede zwischen unseren beiden Heimaten USA und Deutschland. Amerika, wir müssen reden, findet ihr alle zwei Wochen in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Hört doch mal rein.